Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Hacking bedient, Mannschaft bedient und vor allem die Fans bedient. Der VfL hat seine Pflicht nicht erfüllt und damit ist die Hoffnung jetzt sehr, sehr gering, vor allem bei uns heute im Talk, dass das noch was wird mit dem Klassenerhalt. Wir sprechen heute drüber, was es in Heidenheim geben könnte oder ob es überhaupt was geben könnte, aber auch schon über die zweite Liga und wie die Planungen da aussehen könnten.
Inside VfL. Der Stadtwerke Bochum-Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo zusammen. Wir besprechen heute das 1:1 zwischen dem VfL Bochum und Union Berlin. Ich finde mal heraus, ob meine Gäste heute genauso bedient sind wie ich, ehrlich gesagt. Und das ist heute Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich.
Und Stefan Döring von der Funke.
Grüße an die Endgeräte.
Hallo zusammen, ich bin Annalena Fethke von Radio Bochum. Ja, es war einfach nicht genug. Ein Punkt gegen Union Berlin war gestern einfach nicht genug für den VfL. Was habt ihr für ein Spiel gesehen, frage ich erstmal.
Ja, VfL ist eigentlich ganz gut reingekommen, sehr engagiert. Und dann gab's das 0-1 und dann ging erstmal lange Zeit nichts mehr. Und es kam insgesamt viel zu wenig nach vorne. Es gab keine Ideen, keine Durchschlagskraft, nur sehr wenig Chancen aus dem Spiel heraus. Gab einen Elfmeter, der auch eher glücklich zustande kam, herausgeholt von Danny De Witt. Aber das war dann das
aber
Tor.
Berechtigt
war er, ja. Aber das so ist dann das Tor gefallen. Und also am Einsatz, am Willen lag es nicht. Aber es fehlte dann schlicht, wie es Trainer Dieter Hecking dann gnadenlos hinterher auch gesagt hat, dann auch an Qualität.
Eigentlich ist das schon der perfekte Zeit für die Frage von Jürgen.
Fanfrage der Woche.
Denn er spricht, er hat uns eine Mail geschrieben, das könnt ihr übrigens auch tun, jederzeit. Er spricht in der Mail an, dass ihm so ein bisschen fehlt, dass die Mannschaft sich feiert. Also er sagt, dieses Feiern, Abklatschen, die kleinen Erfolge, das fehlt ihm als Beobachter. Und dann spricht der Hacking direkt an, da sind wir schon beim Thema, weil Dieter Hacking nach dem Spiel auch ein bisschen bedient war, sage ich mal. Und Jürgen findet, er hat recht, die Fans quasi zu kritisieren. Dennoch hat er das Gefühl, dass das Spiel, dass das Team spielerisch keine Lösung findet und wie wir denn wohl einschätzen, wie die Mannschaft am Freitag den Turnaround finden kann. Da steckt viel drin. Wir müssen das, glaube ich, einmal aufarbeiten. Erstmal, was ist mit Hacking passiert nach dem Spiel? Also wie war, was war, was die Diskussionsgrundlage quasi?
Ja, man merkte von Woche zu Woche A mehr, dass Hacking frustriert ist, weil er, glaube ich, jetzt merkt, welches Himmelfahrtskommando er da im letzten Oktober übernommen hat, auch wenn es anfangs oder zwischendurch relativ gut lief. Ja, aber die Diskussionsgrundlage, die der Fan hier, der Frank auch anspricht, was Frank? Nee, Jürgen. Der Jürgen. Entschuldigung, Jürgen. Was Jürgen anspricht, ist, glaube ich, das, was im Netz so ein bisschen thematisiert wird, dass Hacking die Fans kritisiert habe. Ja, es ist ein bisschen verkürzt, ne? Also der hat gestern natürlich gesagt, dass die Fans dann unruhig geworden sind und die langen Bälle gefordert haben. Aber die eigentliche Kritik ist nicht an den Fans, weil die hat er dann im Nachgang auch noch wirklich gelobt und die sind gestern ja auch aus meiner Sicht relativ lange positiv geblieben. Die eigentliche Kritik, die Hacking gestern geäußert hatte, ist die an der Mannschaft gewesen, weil die sich hat nämlich von dieser Unruhe dann im Stadion, vor allem in der Schlussphase, anstecken lassen hat. Als es darum ging, eigentlich vernünftig vors Tor zu spielen, weil Union Berlin hat die langen Kerle drin gehabt, sie haben auf die langen Bälle gewartet und man muss es leider so sagen und auch so knallhart sagen, die Bochumer Spieler waren zu dumm zu erkennen, dass sie mit Passstaffetten hätten vielleicht für Erfolge sorgen können. Und haben stattdessen sich anstecken lassen von der Unruhe und immer mit hohen Bällen agiert, die dann zum Teil ja noch nicht mal im Strafraum ankamen, sondern hinterm Tor gelandet sind. Aber das ist genau dieser Kern der Kritik gewesen von Dieter Hecking gestern, der nicht die Fans an sich kritisiert hat, sondern der kritisiert hat, dass sich seine Mannschaft von denen hat so beeinflussen lassen und nicht konzentriert zu Ende gespielt hat. Und dann sind wir dann dabei, was Ralf gesagt hat, es ist eine Qualitätsfrage. Und das zieht sich dann ja schon durch die gesamte Saison, weil du findest keine spielerischen Lösungen. Das ist in Bremen schon gewesen, das ist in dieser Saison mehrfach gewesen. Du spielst dir keine Torchancen raus, du hast kein Glück im Abschluss, dann ist ja auch ein Danny de Witt, der in der Nachspielzeit noch eine gute Möglichkeit hat. Man darf aber auch dabei nicht vergessen, die Gegner haben auch Torhüter, ne? Es ist ja nicht so, als wenn du mal dann aufs Tor schießt, was ja schon selten genug vorkommt, dass der Ball dann automatisch drin ist.
Ja, und dann auch noch, dass solche Paraden passieren. Das ist ja nicht das erste Mal, dass man irgendwie dann auch als Fan denkt, so war es
in den letzten Spielen sehr oft, ne? Ja. Aber gut, die Torhüter spielen auch am Ende. Der Santo von Frankfurt war überragend gegen Bochum. Der Finn Dahm war überragend von Augsburg gegen Bochum. Und jetzt hält der Renault halt auch einen, den man nicht unbedingt halten muss. Danny de Witt ist da gar kein Vorwurf zu machen, hat er gut genommen den Ball. Und dann wäre er der Held gewesen. Aber nochmal zurück zu Dieter Hecking. Dem ist das da so rausgerutscht mit den Fans. Und ich glaube, kurz danach merkte er schon, das war jetzt eher unglücklich, die da mit ins Spiel zu bringen. Und ich konnte auch hinterher mit ihm und seinem Umfeld dann nochmal sprechen. Da hinterher hat er schon gemerkt, das hättest du dir mal verkneifen sollen, weil es eben dann vielleicht so rüberkommt, wie es teilweise rüberkam, aber Stefan hat es ja richtig eingeordnet und Dieter Hecking hat dann ja auch auf meine Nachfrage bei der Pressekonferenz mehrmals nochmal betont, dass die Fans fantastisch waren und das waren sie auch. Die standen wirklich hinter der Mannschaft und dass die ungeduldig werden, wenn der Ball halt hin und her geschoben wird und noch dazu in einem überschaubaren Tempo, sage ich mal, gelinde gesagt, wo doch unbedingt das zweite Tor fallen muss, das ist ja mehr als verständlich.
Mhm. Ja, irgendwie, gab ja auch noch die Choreo, die finde ich auch noch zur Stimmung gut beigetragen hat, das ist immer schön, Maiabendfest ist auch immer schön in Bochum und so gesehen, umso schöner, dass das Spiel Sonntag war und wir uns nicht am Samstag schon das Wochenende haben versauen lassen irgendwie, ja. Habe ich gestern auch gedacht. Jetzt gab es ja diese Woche auch noch ein Teambuilding auf Wunsch von vom Kapitän, vom Mannschaftsrat wahrscheinlich. Sie waren Paddel spielen, Paddel Tennis spielen und grillen irgendwie. Das ist ja auch was Jürgen so ein bisschen in seiner Frage anspricht. Ihm fehlt so ein bisschen so ein Kollektiv, sagt er. Dieses Feiern und Abklatschen nach so kleinen Erfolgen, das vermisst er. Geht's euch auch so?
Ja, durchaus. Also es gab mehrere Szenen, wo man sich mehr hätte selber pushen können. Gut, es gibt Spieler, die immer wieder mal auch das Publikum auffordern, mitzumachen, ja, da Zeichen geben, wie Tom Kraus zum Beispiel, ja. Ne, der macht das sehr regelmäßig, stellt sich immer wieder vor die Fans, aber untereinander könnte da mehr sein. Das würde ich dem Frank recht geben.
Jürgen,
schon wieder. Jetzt habe ich den Frank von Stefan im Ohr hier.
Entschuldigung, Jürgen.
Jürgen, schon wieder Entschuldigung.
Ja, das ist jetzt was ich halt erwartet hätte, dass sowas zustande kommt durch zum Beispiel Teambuilding-Maßnahmen und das ist einfach so ein bisschen, dass sie ein bisschen zusammenwachsen einfach.
Ich glaube, der grundsätzliche Geist in der Mannschaft ist schon da. Also das betonen die ja auch seit Monaten im Prinzip, dass die wirklich eine Einheit sind, dass sie eine Mannschaft sind. Sieht man schon auch auf dem Feld, aber wie Jürgen das gesagt oder anspricht, wie Ralf das anspricht, mir ist gestern diese lange Verletzungspause oder Behandlungspause von Diogo Leite oder Leite, wie auch immer der ausgesprochen wird, gute Besserung übrigens an dieser Stelle, aufgefallen. 8 Minuten Unterbrechung und die Mannschaft ist nicht nochmal irgendwie zusammengekommen, sondern sie sind alle auf ihren Positionen auf dem Feld stehen geblieben. Die Taking hat sie auch nicht nochmal irgendwie zu sich gerufen und ich erinnere mich da noch an den Bielefelder Trainer, der unlängst mal zugegeben hat, dass er sogar eine Verletzungspause seines Torwarts hat simulieren lassen, damit er seine Mannschaft nochmal während der zweiten Hälfte zusammenrufen kann. Mhm. Das ist das hat mir auch irgendwie ein bisschen gefehlt. Nochmal diese, nochmal so eine Absprache, weil es ist ja, du hast gerade den Ausgleich erzielt. Du hast dann jetzt eine Unterbrechung, wo du dich nochmal auf die letzten 20 Minuten, inklusive Nachspielzeit, war es dann ja sogar fast eine halbe Stunde, nochmal einschwören kannst. Aber das kam irgendwie nicht und dementsprechend, sahen dann auch die letzten 30 Minuten aus, weil Druck hat die Mannschaft wieder nicht entfachen können.
Da kann man jetzt auch fast behaupten, die Verletzungspause kam zu einer schlechten Zeit für den VfL, aber sowas kommt immer zur schlechten Zeit. Das ist ja auch irgendwie, so nicht gewollt,
auch,
nicht gewünscht.
Es war wirklich eine schwere Verletzung und großes Bangen und es wurde ja auch ruhig im Stadion. Da wirklich Lob auch an alle Fans, die im Stadion waren, insbesondere die Bochumer. Kurve, die da, du bist ja mittendrin, auch ruhig war und dann den Spieler Jo Leite verabschiedet hat mit Beifall,
mit
Applaus, mit guter Genesung. Also das war wirklich absolut vorbildlich, wenn man bedenkt, was auf dem Spiel stand. Wenn man die Vorgeschichte bedenkt, an der Stelle übrigens sei kurz erwähnt, dass die 2 Punkte in Bochum bleiben. Diese Entscheidung ist gerade offiziell geworden vom Schiedsgericht. Immerhin ein kleines Trostpflaster vielleicht.
Ja, weil man muss ja jetzt auch sagen, was wäre, wenn wir diese beiden Punkte nicht hätten? Also das wäre ja...
Ja, dann würden wir jetzt hier sitzen und über den vermeintlichen fixen Abstieg sprechen, weil so sind es jetzt 4 Punkte Rückstand auf den ersten FC Heidenheim und du hast dann eben nächsten Freitag das Endspiel, wie die Spieler es gestern auch tituliert haben, am Freitag in Heidenheim. Ist ganz klar, du musst das Spiel gewinnen, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Der Druck ist dann, wird dann dementsprechend riesig sein. Der war vorm Spiel am Sonntag schon groß, weil eben die Konkurrenten gewonnen haben. Ja, ich habe es gestern schon in einem kurzen Aufsager gesagt, den ihr bei Instagram übrigens folgt, gerne rein, WatzVfL. Mir fehlt die Hoffnung, dass die am nächsten Freitag auf einmal ein Spiel gewinnen werden, weil wer soll die Tore schießen und wie wollen sie die Tore schießen?
Eben, also wie gesagt, der Wille ist da, aber da auch nochmal zu den Phasen, die wir eben bemängelt haben, dass da nicht so richtig der Ruck durchgeht, nicht letzte Aufbäumen vielleicht zu erkennen ist, der Einsatz stimmt, aber diese Pleitenserie, diese gesamte Saison, die Spielverläufe, die machen natürlich auch was mit der Mannschaft. Da ist der Kopf nicht frei und das führt auch dazu, dass man vielleicht das letzte Prozent, den letzten Kick da nicht mehr auf den Platz bringt. Und wenn man die letzten Spiele sieht, vor allem jetzt die letzten 3, sage ich, gegen Augsburg, in Bremen, jetzt gegen Union, eigentlich war immer ein Sieg drin, eigentlich war immer ein Sieg fast Pflicht, um da rauszukommen. Ja, am Ende ein Elfmetertor und ein Tor gegen Augsburg, das ist einfach zu wenig und da fehlt mir auch im Moment wirklich dann mittlerweile der Glaube, dass da der Knoten noch platzt, zumal Hecking ja auch einiges probiert hat in der Offensive, auch jetzt wieder. Kann man gut finden oder schlecht finden. Letztlich war es schlecht. Es ging nicht gut mit Broschinski und Boadu vorne drin und Hofmann als Zehner. 3 gelernten Mittelstürmern. Es wirkte nicht so, als sei das eingespielt. War es ja auch in dieser Saison noch nicht. Maximal mal ein bisschen im Training. Die Abläufe passten nicht. Hat er auch hinterher eingeräumt, dass das Konzept nicht richtig aufgegangen ist. Ja, aber in Bremen mit Masuras und Holtmann auf den Flügeln hat es jetzt auch nicht besser geklappt.
Ja, aber du hast ja recht, es gibt ja bald keine Kombination mehr, die Hecking nicht ausprobiert hat. Also er probiert ja irgendwie alles rauszuholen. Ich finde auch, also wenn wir jetzt über Hoffnungslosigkeit sprechen, ich bin letztes Jahr vor ja eigentlich 11 Monaten, bin ich auch nach Düsseldorf gefahren und war auch hoffnungslos. Ne? Das war ja auch, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber ich finde so ein bisschen, letztes Jahr war es wenigstens so, also klar bin ich nicht nach Düsseldorf gefahren und dachte jetzt, halten wir die Klasse hier, weil die Vorzeichen standen ja nicht so. Aber es wäre wenigstens so im Vergleich zu dieser Saison fast so kurz und schmerzlos gewesen, so empfinde ich das jetzt als Fan, weil irgendwie ist es jetzt so über Monate dieses Hoffen und dann wieder Rückschläge, Hoffen und Rückschläge gewesen und dann endet das in so einem Spiel, wo du einfach, also wenn sie jetzt wenigstens gekämpft hätten, wenn ich jetzt wenigstens eine Mannschaft gesehen hätte, klar haben sie gekämpft, aber das hat halt nicht gereicht, wenn man wenigstens da was gesehen hätte, was irgendwie noch Hoffnung macht, aber das ist, glaube ich, das, was fehlt,
ja.
Oder?
Ja. Ja, also wie gesagt, wir kommen am Ende dann jetzt leider am Ende der Saison immer wieder an der Qualitätsfrage raus. Und ich bin einer gewesen, der immer wieder gesagt hat, auch in diesem Format hier, dass ich diesen Kader eigentlich nicht so schlecht finde. Und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass auf dem Papier dieser Kader nicht hätte absteigen dürfen oder nicht absteigen dürfte in dieser Saison. Aber es sind Fehler gemacht worden, die natürlich dann auch einfach damit zusammenhängen, dass mit einem anderen Trainer geplant gewesen ist, der ein anderes Spielsystem etablieren wollte. Dementsprechend fehlen aktuell die schnellen Flügelspieler, weil die in dieser Raute eigentlich auch nicht hätten gebraucht werden müssen, die Peter Zeidler etablieren wollte. Du hast das Pech, dass du keinen abschlussstarken Stürmer hast, der dir mal 10 Tore in dieser Liga garantiert. Na, wobei, du hättest den mit Myron Bourdou. Der ist lange verletzt gewesen in der Saison. Das ist, kommt dann natürlich auch noch hinzu. Das sind ja alles es baut sich ja in dieser Saison von vorne bis hinten alles nach und nach auf. Es fängt an mit einer Niederlagenserie unter Peter Zeidler, der einfach was anderes etablieren sollte. Du wolltest ja diesen nächsten Schritt mit diesem Trainer gehen.
Der einfach nicht gepasst hat.
Ja, was einfach nicht gepasst hat. Dementsprechend sieht der Kader aus. Dann hast du die Querelen um Marc Lettau, der dann auch gehen musste, zusammen mit Peter Zeidler. Dann hast du die Querelen im Aufsichtsrat. Dann hast du dieses Union-Hinspiel mit dem Feuerzeugwurf. Ralf und ich haben da gestern Abend schon noch mit Moppel drüber gesprochen, dem Fanbeauftragten vom VfL, ganz kurz. Der hat ja recht. Also es ist ja so, es baut sich in dieser Saison, das sind Geschichten für 10 Saisons im Prinzip.
Manuel Riemann war auch noch ein Thema.
Manuel Riemann ist noch ein Thema. Und dann hast du hast eine Baustelle nach der anderen und kommst sportlich nicht in Fahrt. Und man muss ja auch einfach sagen, du hast die ersten 10 Spiele nicht gewonnen oder 9 Spiele, ich weiß gar nicht, hast den ersten Punkt nach 10 Spielen geholt, irgendwie so. Und ich weiß schon gar nicht mehr, weil es so lange her ist.
Nach 9 Spielen einen Punkt, ja, kam so. Dieter Hecking, dann gab es den zweiten Punkt gegen Leverkusen und den ersten Sieg gab es erst kurz vor Weihnachten.
Ja, ja, und
gegen Heidenheim.
Das ist auch einfach zu spät.
Ja, und mit dieser,
wieder in Heidenheim.
Genau, und mit dieser Hypothek rennst du ja auch jetzt nach wie vor rum und muss ja ganz klar sagen, du hast aktuell 5 Siege auf dem Konto, wobei ein davon ist ja ist der Sieg am grünen Tisch. Also du hast 4 Spiele aus eigener Kraft gewonnen und du müsstest jetzt die nächsten 3 Spiele gewinnen, um tatsächlich in die Relegation zu kommen, weil du musst ja 2 Spiele mehr gewinnen als Heidenheim. Das ist klar, das direkte Duell. Und dann musst du aus den letzten beiden Spielen 1 Spiel mehr gewinnen als Heidenheim. Und ich gehe davon aus, Heidenheim gewinnt auf jeden Fall nochmal.
Ja. Die spielen also in Union und zu Hause gegen Bremen. Da ist Heidenheim mindestens 1 Sieg zuzutrauen.
Da fehlt mir einfach die Fantasie, wie jetzt noch 3 Siege herkommen sollen, wenn du in 31 Spielen 4 gewinnst.
So ist es.
Das ist alles so. Hey Leute,
es ist halt
zu machen.
Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, aber jetzt wäre es wirklich ein Wunder.
Ja. Es ist halt leider die Wahrheit und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, dass wir im Sommer sehr positiv gewesen sind, vor allem ich habe gesagt, der VfL wird relativ zügig den Klassenerhalt fix haben, ja.
So viel dazu.
Ja, ich hatte auch, kannst mich ruhig auch mit ins Boot nehmen. Also Danny De Witt habe ich gejubelt, als er kam. Ja.
Es ist halt alles
und
nicht.
Der hat nicht funktioniert. Das ist ein Schlüsselproblem dieser Saison. Ja, der war als absoluter Leistungsträger eingeplant und kostet auch entsprechend. Und der hat nicht funktioniert.
Aber das war ja ein kollektiver Glaube an ihn tatsächlich. Also wie oft ich gestern auch schon wieder De Witt-Trikots gesehen habe und das ist ja dann fast
lustig.
Ja, war
ein Verkaufsschlager, das De Witt-Trikot.
Ja, und ich meine, er hat gestern ja auch wieder angedeutet, was er kann. Also es ist ja nicht so, als wenn er keine Qualität hat.
Ja.
Aber die haben es als Mannschaft eben nicht auf den Platz gekriegt und dann hast du Spieler, die als Stammspieler eingeplant sind, bei denen es dann einfach
der zweite, wo es nicht über die Saison so gereicht hat, wie es vonnöten gewesen wäre. Das habe ich zum Beispiel auch immer gesagt, wenn Bourdou nicht funktioniert, dann wird es schwierig mit dem Klassenerhalt und der funktioniert nicht. Er hat auch gestern keine gute Leistung gebracht, keinen Abschluss für einen Spieler seiner Qualität, ist das dann zu wenig.
Ja.
Gab zwischendurch ja mit Dieter Hecking dann auch immer wieder disziplinarische Probleme, dann flog er aus dem Kader und Bourdou hat bisher nicht gepasst zum VfL Bochum.
Ja.
Ja, und dann hast du,
die er da in 3 Spielen gemacht hat.
Genau, und dann hast du die große Baustelle auf den Flügelpositionen, wo du außer Gerrit Holtmann im Prinzip niemanden hast. Ja, erst mit Masuras jemanden im Winter dazu gekriegt, der das auf dem anderen Flügel auch spielen kann.
Ja, das war die angesprochene Kaderplanung.
Genau.
Die das gar nicht vorsah, ne?
Richtig.
Und aber auch für Vitek und Paslak nicht.
Ja, genau, das ist halt ein Punkt, ne? Dieter Hecking hat es auch gestern nochmal gesagt. Oder am Freitag sogar schon. Ihm fehlen halt die Alternativen für Maxi Vitek und Felix Paslak auf den Außenverteidigerpositionen. Da muss man sich aber auch ehrlich gesagt fragen, warum man im Winter da nicht tätig geworden ist. Weil wenn man das, oder das sind ja Schwachstellen, die man damals schon erkannt hatte, ja, du holst Tom Kraus und Masuras qualitativ wirklich gute Leute, das zeigen sie auch. Aber da musst du im Winter auch rangehen und noch Außenverteidiger verpflichten. Oder du schmeißt einen Kaspar Kosiewski früher rein, wenn du sagst, du hast keine, also das U19-Talent, was den Profivertrag unterschrieben hat. Wenn du sagst, Felix Passlack ist auch in einem Leistungsloch. Ja, gestern versuchte es Dieter Hecking mit Christian Gamboa, der die Wochen davor keine Rolle gespielt hat, wo der Vertrag
die ganze Saison nicht gegeben bei den Fans, aber
ja, aber es ist ja
weil das genau super Kerl ist, keine Frage, ja. Ist er ja auch, aber
du, das ist eine Qualitätsfrage und der VfL Bochum, es haben gestern ja auch alle gesagt, wir stehen da, wo wir stehen, weil wir eben so spielen, wie wir spielen. Ja.
Und übrigens, Gamboa und Lucia, wenn die jetzt diese Karriere beenden, das ist nicht der Abschied, den sie jetzt verdienen, sagen wir mal so. Aber wenn wir jetzt der Logik, diesem Nichtglauben folgen, dann steigt der VfL am Freitag ab oder wann auch immer.
Am Freitag das weiß ich nicht.
Davon, genau, vielleicht auch erst den Spieltag darauf oder den darauf. Auf jeden Fall glaubt auch ein Hörer, ein Zuschauer dran, dessen Namen man nun wirklich bei WhatsApp nicht lesen konnte. Also war ein Akronym. Er sagt, ja, jetzt kann es nur heißen, jetzt einen Zweitligakader aufbauen, dann irgendwie in der zweiten Liga finden, so dass man nicht absteigt in die dritte Liga. Denn er sagt, 1 bis 2 Jahre Zweitliga gehen und dann heißt es irgendwie da mitwirken, damit es nicht wieder 11 Jahre Diaspora heißt. Wie sind denn eure Hoffnungen, Wünsche für einen eventuellen Abstieg?
Ja, zunächst mal hat Dirk Dufner, der neue Geschäftsführer, der übrigens auch dass eine Baustelle viel zu spät kam, der muss sich jetzt erst einarbeiten, beziehungsweise ist noch dabei, der hat einen ganzen Berg an Baustellen, die er da bearbeiten muss. Und er muss natürlich mit der Mannschaft anfangen. Da ist er auch schon dran. Es werden nicht viele Spieler übrig bleiben aus dem jetzigen Kader. Also er muss eine komplett neue Mannschaft praktisch aufbauen. Das wird richtig schwer.
Ja, wir können es ja einmal ganz kurz benennen. Also ein Bernardo wird weg sein. Tim Oermann wird im Sommer wechseln. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Liga unabhängig übrigens beide.
Genau. Ivan Ordetz hat keinen Vertrag für die zweite Liga. Masuras ist weg. Tom Kraus ist weg. Bordu ist weg. Ja, dann bleiben ja schon nicht mehr viele.
Danny De Witt wird gehen.
Sissoko
wird verkauft werden.
Genau, Sissoko, Matos Bero werden verkauft werden. Die werden nicht den Gang in die zweite Liga gehen. Ja, also der Kader.
Lucia Gamboa.
Und dann gibt's ja noch
ihre Karriere.
Die Trainerfrage.
Und offen ist halt, und das muss jetzt zuerst geklärt werden, denn neue Spieler wollen ja auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, ob Dieter Hecking bleibt. Der Verein will ihn unbedingt halten. Ich finde das auch gut so. Ich finde, der Mann passt hervorragend zum VfL Bochum. Der hat den VfL, der ganze Club war irgendwie so ein bisschen am Boden, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, die waren ziemlich am Boden. Und dann kam Dieter Hecking und der hat da schon für eine Art Wiederbelebung gesorgt, auch wenn es in den letzten Wochen jetzt nicht so gut lief, auch wenn man natürlich einen Trainer hinterfragen kann, wenn man 6 Spiele nicht gewinnt, ob das immer die richtige Aufstellung war, aber bei welchem Trainer ist das nicht. Vom Typ passt Dieter Hecking wie die Faust aufs Auge zum VfL Bochum.
Und er fühlt sich auch wohl.
Er fühlt sich da auch wohl und dass er gestern, das hatte ja auch ein Vorspiel, die Fankritik, da gab es das erste Interview mit Laura Vontora bei DAZN und da war er schon richtig angefressen und hat sich da ein Wortgefecht geliefert. Kann man kritisieren und sagen, dünnhäutig, man kann aber auch sagen, das ist Dieter Hecking, der ist ehrlich, der macht aus seinen Emotionen dann auch kein Geheimnis. Und reagiert halt so. Ich finde das eigentlich sympathisch.
Ja, ich glaube, er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man aus ihm herausquetschen wollte, so eine Aussage wie, ja, jetzt ist er hoffnungslos oder das war's jetzt oder sowas.
Ja, aber so Trainerfrage, sowas gibt er dann der Verein will ihn unbedingt halten. Jetzt liegt's an Dieter Hecking und ich würde mir da wünschen, dass Dieter Hecking jetzt sehr zügig das Signal gibt, jawohl, ich mach auch in der zweiten Liga weiter und jetzt sehen wir zu, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen. Das ist natürlich der Knackpunkt, den er auch nochmal in Gesprächen abfragen wird. Was für eine Mannschaft kriege ich denn da? Wie viel Geld ist vorhanden? Der Verein ist finanziell gesund. Er wird einen Etat auf die Beine stellen, der im oberen Drittel der zweiten Liga angesiedelt sein wird. hat die Lizenz erhalten ohne Bedingungen und Auflagen. Also es gab nicht nur schlechte Nachrichten in den letzten Wochen, sondern auch gute. Also die Basis ist da, aber die Mannschaft fehlt natürlich. Und da wäre es schön, wenn Dirk Dufner weiß, Dieter Hecking bleibt Trainer, jetzt können wir zack, zack, zack alle Personalien abhandeln.
Ja.
Ja, man muss es ja sagen, also Dirk Dufner ist ja auf Deutsch gesagt im Prinzip die ärmste Sau. Der kommt hier hin, weiß nicht, weiß erstens nicht, für welche Liga er in dem Moment planen soll, muss da zweigleisig planen, muss einen Verein kennenlernen, muss eine Jugendabteilung irgendwie nochmal aufrütteln und kommt dann eben in eine Situation, wo ein Luke Dabrowski sich schon anders entschieden hat. Das große U19-Innenverteidiger-Talent kommt in eine Situation, wo im halben Jahr mit Tim Oermann nicht über eine Vertragsverlängerung mehr konkret gesprochen wurde und dann klar ist, er wird den Verein verlassen, weil er einfach dann auch was anderes machen will oder eine andere Chance haben wird.
Und natürlich auch aufsteigt, das muss man
natürlich sagen. Auch aufsteigen, natürlich, klar, ob es jetzt Leverkusen wird, Bremen also oder sportlich. Sonst wo, genau, also ja. Das ja, und ja, aber es ist immerhin relativ klar, in für welche Liga man jetzt planen kann, und ja, Dirk Dufner muss es dann halt schon, oder das gesamte Team des VfL Bochum muss es dann schon schaffen, auch im Sommer wieder eine Euphorie zu entfachen, weil man steigt ab, es wird Frust geben, es wird im Nachgang der Saison ja auch inhaltlich nochmal viel diskutiert werden müssen, weil eine Aufsichtsratssitzung stattfinden wird. Und gerade nach dem Abstieg sind mit Sicherheit auch viele Leute, die einen generellen Neuanfang fordern. Und die nächsten Wochen und Monaten werden aus meiner Sicht dann auch nochmal spannend. Ja, und wie Ralf das sagte, Etat wird da sein oder wird gut sein. Du wirst die Möglichkeiten haben, was zu machen, zumal du dann ja auch wir planen, oder der VfL wird mit Spielerverkäufen planen. Das ist nicht nur Tim Oermann. Es wird auch ein Sissoko sein, der nicht mit in die zweite Liga gehen wird. Ein Matusz Bero mit Sicherheit auch nicht. Die sind zu gut. Und dann hast du Ablöse oder generierst du Ablösesummen, die du auch wieder in Spieler stecken kannst. Du musst aber einen Kader planen, der nicht auf Teufel komm raus aufsteigen muss, sondern einen mit Auge, wo Talente mit eingebunden werden, was da das große Ziel des VfL Bochum ist. Und dadurch aufsteigen kannst, weil du eben eine richtige Mannschaft zusammen hast. Und das ist ja das Problem in dieser Saison. Du hast nicht die Mannschaft in allen Parten einer, also in allen Positionen so besetzt, dass du sagst, das ist eine 100% gut zusammengestellte Mannschaft.
So das zusammengewürfelt.
Das muss im nächsten Jahr anders sein, wenn du wieder aufsteigen willst.
Ja. Aber Stichwort Talente, darin liegt dann vielleicht auch die Chance, so bitter ein Abstieg auch ist in allen möglichen Bereichen, da die eigenen Talente oder auch neue Talente zu verpflichten, die dann in der zweiten Liga eher zum Stamm reifen können als in der Bundesliga. Ich denke da zum Beispiel an Mats Pannewich, den der VfL unbedingt halten will, beziehungsweise den Vertrag verlängern will vorzeitig. Der läuft bis 2026. Mats Pannewich könnte in der zweiten Liga eine tragende Rolle spielen. Und Kaspar Kosciewski, schon angesprochen, könnte da wachsen. Eher als in der Bundesliga. Der Schritt ist halt auch nochmal ein bisschen größer.
Ja, absolut. Bei all dem Negativen haben wir doch eine Sache zu verkünden, die positiv ist.
Tippspiel.
Und zwar ihr Tipper. Ihr Tipper habt getippt und das ziemlich gut. 21 und 19 Punkte, das Spieltagssieg für La-Rosi42 und Levin. Ihr habt gewonnen. Schreibt uns, dann kriegt ihr eure Fanschals zugeschickt. Bei Gelegenheit.
Glückwunsch.
Genau, Glückwunsch an der Stelle. Und wir tippen, beziehungsweise ich formuliere es anders. Wenn wir uns heute in einer Woche hier sprechen, sprechen wir dann über einen abgestiegenen VfL?
Ja, ja, bin ich der Meinung. Der VfL Bochum verliert in Heidenheim. Ergebnis relativ egal. Ich glaube, ein Tor schießen sie, aber sie verlieren das 1-2 und man steigt Freitagabend in Heidenheim ab.
Das wäre so bitter. Ich bin auch übrigens auf einer Hochzeit, das geht nicht.
Aber ich
ich mache dann da schlechte Stimmung.
Oh. Bist du Trauzeugin oder?
Nein, zum Glück nicht.
Ja, dann geht's.
Ja.
Handy dabei und läuft, ja.
Ich ja, sag, oder der VfL
steigt
nicht.
Freitag noch nicht ab, aber er macht auch keinen Schritt, nicht den entscheidenden Schritt, der die Hoffnung zurückbringt, 1-1.
Wieder so eine halbe Sache.
Ja, das ist dann eher wieder genauso wenig eine halbe Sache wie gegen Union, weil eigentlich zählt nur ein Sieg.
Ja.
Das ist dann auch eine gefühlte Niederlage.
Ja, absolut, und, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich tippe ja nicht gegen den VfL. Das mag manche nerven. Mich irgendwie auch manchmal und mein Einsatz beim Tippspiel in anderen Runden auch. Der ist weg, sagen wir, wie es ist. Dann wird es ein 2, ich sag nochmal 2-1, solange bis es...
Wir sammeln bei der Hochzeit.
Ja, genau. Ich geh mit
große Party, rum. Gehst du rum.
Ja, genau.
Jetzt haben wir hier in dieser Folge einmal schön über den vermeintlichen Abstieg des VfL gesprochen, genauso wie letztes Jahr nach dem Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf, und am Ende straft uns der VfL Lügen und gewinnt in Heidenheim und bleibt drin oder geht in die Relegation und bleibt drin, passt auf.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt für den einen oder anderen das ganze Gespräch heute vielleicht auch zu negativ war, dann tut's uns leid, wenn wir dann in der Woche drüber lachen können, ist doch auch schön. Vielleicht haben wir aber auch die Stimmung von dem einen oder anderen von euch getroffen, kann ich mir ja auch vorstellen. Ja, Leute, viel Kraft für Freitag. Weiß nicht, was wünscht man? Viel Erfolg.
Und, Durchhaltevermögen.
Genau.
Vor allem auf der Fahrt dahin.
Wir schaffen das, egal wie. In der Woche sind wir schlauer und wir hören und sehen uns dann. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.